Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Vater. Amen. Liebe Gemeinde, es freut mich, dass ich hier sein darf, quasi die Jahresabschlusspredigt zu halten von diesem Jahr. Eine besondere Ehre. Und man überlegt sich, was hat dieses Jahr gebracht? Was habe ich gelernt? Was ist wichtig geworden? Was ist unwichtig geworden? Gerne möchte ich euch mitnehmen in ein Thema, das mir ganz persönlich in diesem Jahr neu bewusst geworden ist. Bei uns in der Kirche in Niederhasli ist viel gelaufen. Wir durften in der Jugendarbeit einen ersten Jugendgottesdienst erleben. Die Jugendgruppe durften wir starten, auch wenn das ganz, ganz am Anfang steht noch. Wir durften sehen, wie Menschen anfangen, im Gottesdienst mitzuhelfen, wie die Gottesdienste etwas größer geworden sind. Auch die Seniorengruppe ist größer geworden. In vielem durften wir staunen über das, was Gott tut, über seine Gnade, die schönen Dinge und dann auch die andere Seite, fast 20 Beerdigungen, schwieriges Sterbebegleitung, Krankenbetten. Schönes und Schweres, und in den beiden ist mir aufgefallen, was macht eigentlich den Unterschied bei uns Christen? Was ist der Unterschied als Christ im ganz normalen Leben mit allem, was dazugehört? Unsere Hoffnung. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir niemals vergessen, was für eine Verheißung Gott über unser Leben gesprochen hat, was für eine Perspektive wir als Christen haben. Und ich möchte euch in einen Text mitnehmen, der mich zu diesem Thema schon länger begleitet. Es ist Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Dieser Text, Kapitel 3 im Kolosserbrief, fasst die Kapitel 1 und 2 nochmal zusammen und sagt nun, was daraus folgt. Kapitel 1 und 2, Paulus sagt direkt vorher, was die Christen nicht tun sollen. Lasst euch nicht auf falsche Lehren ein. Richtet euch nicht an der Lebensweise dieser Welt aus. Und jetzt, was sollen wir Christen denn tun? Im griechischen Text hat es in diesem Abschnitt zwei Imperative, zwei Befehlsformen. Vier Verse, also zwei Befehle. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten? In Vers 1. Das ist der erste Befehl. Und der zweite, ganz ähnlich, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. So, das ist der Auftrag, den Paulus den Christen gibt. Konzentriert euch auf den Himmel, auf das Göttliche. Ihr habt ein neues Leben mit Christus, sagt Paulus. Wir leben zwar noch hier, aber unsere Identität, unsere Heimat, unsere Zukunft, die liegen bei Christus, bei Jesus im Himmel. Und Paulus weiß, dass das nicht einfach ist. Leben hier, Hoffnung dort. Darum schreibt er, jetzt ist dieses Leben, Vers 3, den Blicken der Menschen verborgen. unsichtbar. Man sieht diese Hoffnung nicht. Nur wir Christen, wir erfassen es im Glauben, nicht im Sehen. Paulus beschreibt hier etwas, was nicht nur die Christen vor 2000 Jahren in Kolosse erlebt haben, sondern was jeder Christ jeden Tag erlebt. Wir leben in einer ständigen Spannung als Christen. Wir leben so, als wäre das Reich Gottes schon da. Wir rechnen mit dem Himmel, wir rechnen mit der Ewigkeit. Wir wissen, es gibt diesen Gott, der uns auferwecken wird zu einem ewigen Leben. Und wenn wir uns umschauen in unserem Umfeld, dann ist alles ganz anders. Wir bezeichnen uns manchmal so als Königskinder. Wir singen Lieder vom Friedensfürst an Weihnachten. Aber das Umfeld ist oft voll Verzweiflung, voll Zerstörung. Von der Bühne der Weltpolitik bis hin in die Familie. Oft sind wir von Zerbruch umgeben, oft selber auch ein Teil davon. Und trotzdem, gleichzeitig sagt uns die Bibel, wir haben schon jetzt Teil an der Herrlichkeit Gottes und wir sollen uns darauf fokussieren. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Wenn wir ehrlich sind, ist das ein ziemlicher Spagat. Auf dieser Welt, aber den Blick auf den Himmel. Ein anspruchsvoller Auftrag, den Paulus uns gibt. Lebt hier auf dieser Welt, aber konzentriert euch auf den Himmel. Wenn man in die Psychologie geht, dann gibt es einen Ausdruck für so Situationen. Psychologen sagen dem kognitive Dissonanz. Eine kognitive Dissonanz hat man dann, wenn man Vorstellungen, Gefühle oder Überzeugungen und Wünsche hat, die sich widersprechen. Ein Beispiel ist der Fuchs und die Trauben. Manche kennen die Geschichte wahrscheinlich. Der Fuchs geht durch den Wald und er sieht oben an einem Baum ein schönes Büschel Trauben. Gerne würde er sie essen. Gerne würde er sie verschlingen, in seinem Mund spüren. Aber der Fuchs kommt nicht dran. Er weiß, diese Trauben sind unerreichbar für mich. Kognitive Dissonanz. Er will die Trauben, aber er kann sie nicht bekommen. Und jetzt hat die Psychologie herausgefunden, was macht der Mensch in so einer Situation oder der Fuchs? Der Mensch strebt immer danach, diese Dissonanz aufzulösen. Was macht der Fuchs? Er sagt, die Trauben werden sauer sein. So hat er seinen Widerspruch aufgelöst. Ja, ich will diese Trauben ja gar nicht. Die hätten mir eh nicht geschmeckt. Problem gelöst. So machen es nicht nur Füchse, sondern auch Menschen. Wenn wir so Widersprüche haben. Manchmal finde ich das ganz spannend, wenn man mit Menschen redet, die sich zu einem Job beworben haben oder auch vielleicht bei einem Flirtgespräch. Vorher, oh, das will ich unbedingt oder die oder den will ich unbedingt. Und dann bekommt man vielleicht die Ablehnung, ist nichts geworden mit dem Job. Ach, diese Stelle wäre eh nichts für mich gewesen. Da tönt es dann auf einmal ganz anders. Oder ich fand diese Person schon immer arrogant. So löst man Dissonanzen auf. Oder wenn man etwas gekauft hat, das ist auch ein Beispiel aus der Psychologie, das viel zu teuer ist. Und eigentlich weiß man es, dann sagt man, nein, dieses Produkt, das brauche ich unbedingt, das ist eigentlich ganz toll. Darum war es auch richtig, dass ich so viel ausgegeben habe. Der Mensch löst diese Widersprüche auf. Und jetzt übertragen auf die Situation von uns Christen. Wir stecken auch in dieser Dissonanz. wie der Fuchs. Wir sehen die Trauben, wir hätten sie gerne, wir würden jetzt schon gerne bei Christus sein, spricht Paulus einmal im Philipperbrief, aber wir wissen, im Moment sind wir noch nicht dort. Eine Dissonanz, ein Widerspruch. Und daraus ergibt sich die Gefahr, dass wir Christen versuchen, das aufzulösen. Diesen Spagat aufzulösen. Manche Christen versuchen zu sagen, ja, das mit dem Himmel muss man ganz anders verstehen. Der Himmel, der ist gar nicht dort oben, der ist gar nicht weit weg. Der Himmel, der ist hier und jetzt, der ist einfach das, was du erlebst. Er ist das Resultat von menschlichen Bemühungen. Es gab ja mal so einen Schnulzensong. Heaven is a place on earth. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Kam mal im Radio. Man geht dazu über, die Hoffnung auf menschliche Bemühungen zu setzen. Anstatt auf Gott denkt man, ja, wir Menschen müssen es halt irgendwie selber schaffen. Ist eine Gefahr, dass man den Himmel umdeutet. In meinem Umfeld erlebe ich das relativ oft. Man hält es nicht aus, diesen Widerspruch, wir sind hier, der Himmel ist dort, dann versucht man das irgendwie zusammenzubringen. Viele Theologen, sogar Pfarrpersonen, sagen, ja, dieser Himmel, das ist symbolisch zu verstehen. Es gibt nicht wirklich eine Auferstehungshoffnung und einen Himmel. Und wenn man mit diesen Personen redet, dann merkt man oft, dass der Grund dafür eben genau ist, dass sie diese Spannung nicht aushalten. Zu viel Schlimmes haben sie erlebt, zu viele Trauergespräche, zu viel Beziehungschaos, zu viele Krankenbetten. Und dann sagen sie, ich kann doch diese Leute nicht einfach vertrösten auf eine Ewigkeit, während es ihnen hier schlecht geht. Wer nicht mehr an die Hoffnung glaubt, der wird sie auch nicht verkündigen. Und heraus kommt ein humanistisches Programm, das einfach den Menschen ein bisschen Gutes tun will, ein bisschen helfen will, ein bisschen Not lindern, ein bisschen zuhören, denn mehr gibt es nicht. Nun, damit wir uns verstehen, natürlich sollen wir zuhören, natürlich sollen wir Gutes tun. Das machen wir hoffentlich auch. Aber unsere Hoffnung als Christen ist größer als das, was wir Menschen selber anderen Menschen Gutes tun können. Als Christen wissen wir, unsere Hoffnung liegt letztlich bei Gott, jenseits von menschlichen Bemühungen. Unsere Hoffnung ist nicht in dem, was wir Menschen irgendwie werkeln hier auf dieser Welt. Nein, als Christen, wie es Paulus sagt, haben wir unseren Blick auf den Himmel gerichtet, weil wir wissen, nur von dort kommt die wahrhaftige Veränderung, nur von dort kommt Hoffnung. Bei Gott. Dort wollen wir unsere Ewigkeit verbringen. Nicht irgendwie auf dieser Welt, irgendwie hier etwas verbessern. Manchmal kommt es mir vor, als versuchen wir eine Müllhalde zu dekorieren. Wir müssen doch mal erkennen, die einzige Hoffnung ist in einer radikalen Veränderung von oben, von Gott. Wir Menschen haben es genug lange probiert jetzt, denke ich manchmal. All unsere Technologien, haben die es wirklich besser gemacht? Hören wir auf, eine Müllhalde zu dekorieren. Natürlich, die Erde ist von Gott und gut geschaffen, aber der Mensch hat es schlimmer gemacht. Also werden wir es auch nicht schaffen, diese Welt zu verwandeln. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Gott, der uns aus der Klemme hilft. Sonst bleiben wir Menschen hier ewig im Dreck sitzen und machen halt ein paar schöne Schläuflein drum. Und natürlich, wir haben einen Auftrag für unser Umfeld, aber wenn das unsere einzige Hoffnung ist, hier ein bisschen etwas Gutes zu tun, dann ist es ein schlechtes Christentum. Nein, richten wir unseren Blick auf den Himmel. Wir machen es nicht wie der Fuchs, liebe Geschwister. Wir schauen nicht auf den Himmel und sagen, ja, das ist doch gar nicht das, was in der Bibel steht. So schön kann es ja gar nicht sein, wie das beschrieben ist. Sie werden sauer sein. Nein, Die Trauben sind da und sie sind süß und sie sind echt. Paulus ruft uns dazu auf, ja, wir sind noch hier. Und ja, es erscheint uns manchmal so weit weg, aber dafür seid ihr bestimmt. Blickt da drauf, konzentriert euch darauf. Und jetzt ist die Frage, ja, wie schafft man es, in dieser Welt zu leben und den Blick auf dieser Ewigkeit zu behalten? Was ist der Schlüssel? Wir sehen hier einmal mehr, wie genial Paulus seine Texte aufbaut. Wir können wieder zum Text gehen. Paulus fängt seine Argumentation an einem bestimmten Punkt an und er hört sie an einem bestimmten Punkt auf. Und beide Punkte, Anfang und Schluss, helfen uns, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie rahmen diese Aufforderung ein. Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Paulus sagt, schaut zurück. Schaut zurück auf die Auferweckung von Christus. Damals seid auch ihr auferweckt worden. Wer weiß, dass Christus auferstanden ist, der weiß, dass auch die Kinder Gottes auferweckt worden sind. Das schenkt Hoffnung und Zuversicht. Das zeigt, das ist kein leeres Versprechen, das Gott gibt. Was Gott mit uns allen vorhat, hat er an Christus gezeigt. Einer hat den Tod besiegt. Und so werden auch alle den Tod besiegen, die an ihn glauben. Oft, wenn Leute den Glauben an den Himmel verlieren, fängt es ja genau dort an, bei der Auferstehung von Christus. Dann sagt man, dass die Auferstehung von Christus eine geistliche Auferstehung war oder dass es symbolisch zu verstehen ist. Paulus wusste genau, was er schreibt und wieso. Darum ist es so wichtig, dass wir die Gründe kennen, dass die Auferstehung von Christus zuverlässig ist und wahr ist. Seit ich mich einmal damit auseinandergesetzt habe, vertieft, hat es meinen Glauben unglaublich gestärkt. Alle meine Konfirmanden, die müssen die Gründe für die Auferstehung kennen. Wir investieren da viel Zeit drin. Das ist der Schlüssel. Paulus schreibt im Korintherbrief, wenn Christus nicht wirklich auferstanden wäre, dann wären wir die bemitleidendsten, wertesten Menschen auf der ganzen Welt. Er hat verstanden, diese Auferstehung von Christus, das ist das Entscheidende. Christus ist auferstanden und darum konnte diese Theorie auch nie aus der Welt geschafft werden, obwohl es viele Menschen schon versucht haben, die Auferstehung zu widerlegen. Nein, Christus ist auferstanden. Wer auf das schaut, der bekommt Zuversicht. Wenn Gott es bei Christus gemacht hat, dann wird er es auch bei mir machen. Wir werfen uns und unseren Glauben auf ihn. Wir können auf die Trauben schauen, weil einer schon vorausgegangen ist. Wir glauben daran, weil es nicht unmöglich ist. Einer hat es schon geschafft. Einer ist dort. Einer ist die Trauben. Oder eben nicht. Ich werde nicht von der Frucht des Weinstocks essen, aber symbolisch gesprochen. Darum schauen wir nach oben. Und dann am Ende des Abschnitts. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also Vers 1, schaut zurück. Und jetzt Vers 4, schaut nach vorne. Schaut auf eure Auferstehung. Paulus sagt, schaut nach vorne, auf das Ziel. Wenn Christus erscheint, wenn ihr an seiner Herrlichkeit teilhaben werdet, wie viel Kraft kann der Mensch bekommen, wenn er das Ziel vor Augen hat? Und wenn die Beine noch so schwer sind und wenn man gar keine Kraft mehr hat, wer das Ziel sieht, der bekommt auf einmal ungeahnte Kräfte. So sind wir Menschen gestrickt. So funktionieren wir. Und so ist es auch im Glauben. Nach vorne blicken. Unsere Zukunft ist gut. Ja, im Moment haben wir noch keine Trauben, aber die Zeit kommt. Darum ist dieser Text vielleicht auch besonders passend zum Jahreswechsel. Der Blick nach vorne und der Blick zurück geben uns Kraft. Die freien Tage, die hoffentlich viele von uns haben, können uns Zeit geben, einmal darüber nachzudenken. Blick zurück auf dieses Jahr. Was hat Gott getan? Aber dann auch noch viel weiter zurück. Was hat Christus getan? Vielleicht hat uns dieses Jahr frustriert. Vielleicht hat uns dieses Jahr entmutigt. Vielleicht wollte uns dieses Jahr die Freude nehmen am Glauben, dass wir wieder Fuchs werden. Ach, ist doch alles sauer. Unser Blick muss noch weiter zurückgehen auf die Auferstehung, auf das, was Jesus getan hat. Jesus hat es für uns geschafft. Er hat den bitteren Kelch, den sauren, für uns auf sich genommen, damit wir die süßen Trauben haben können. Wenn ich an das zurückdenke, das gibt mir Mut. Und auch nach vorne blicken. Für das sollen wir auch Zeit haben zu diesem Jahreswechsel. Vielleicht warten schon jetzt, bevor das Jahr überhaupt angefangen hat, schwierige Dinge auf einen. Vielleicht weiß man schon, dieses Jahr wird nicht einfach für mich, für meine Familie. Auch das kann einen bremsen. Wie wird es nur kommen? Wie werde ich es schaffen? Die Zusage Gottes ist, jeder wird es schaffen. Wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Es wird eines Tages sichtbar. Wir werden es erleben. Wir werden es sehen. Alle Menschen werden es sehen. Nicht nur auf die nächsten Monate schauen. Nein, weiter schauen, den Blick noch weiter richten, auf die himmlische Welt schauen. Sich ausrichten auf die Ewigkeit. Der Blick zurück, der Blick nach vorne, das kann uns helfen, diese Anweisung von Paulus zu befolgen. Das kann uns helfen, uns auf die himmlische Welt auszurichten. Man könnte jetzt denken, dass uns das weltfremd macht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, wer mit einem Bein im Himmel ist, der ist nicht mehr mit beiden Füßen auf dem Boden. Das ist nicht das Ziel. Darum geht es Paulus nicht. Wir sind im Hier und Jetzt. Aber unsere Hoffnung kommt von Gott. Wir setzen uns mit ganzer Kraft für diese Welt ein, eben weil die Hoffnung von Gott kommt. Wir suchen das Himmlische, gerade indem wir uns hier auf dieser Welt einsetzen. Weil Gott uns hierher gestellt hat, ins Jahr 2019 und ins Jahr 2020. Darum setzen wir uns ein. Weil wir eine Hoffnung haben, die größer ist, leben wir ganz im Jetzt. Es geht nicht um ein Entfliehen der Gegenwart. Es geht nicht um ein Vertrösten, nein. Aber unsere Gegenwart wird verwandelt, wenn wir sie im Licht der Zukunft sehen. Ich wünsche jedem von uns, dass er das erleben darf, besonders im kommenden Jahr. Der Christ und die Trauben, so war der Titel von dieser Predigt. Die Trauben, wir schmecken sie noch nicht, aber wir dürfen uns freuen auf die Zukunft, weil Gott dabei ist. Er ist auferstanden. Und so werden auch wir auferstehen. Diese ewige Hoffnung, die verändert unser Leben, auch jetzt. Im Hier und Jetzt. Das gibt Kraft. Das gibt Freude. Amen.